Yannick, wo steht denn heute deine Body Battery? Wie bist du denn aufgeladen heute?
Deine Body Battery, die steht bei, ich würde mal sagen, so, ich bin jetzt mal optimistisch, 65%. Es ist ja eine kleine Transparenzoffensive hier im Podcast. Wir nehmen hier heute am Brückentag auf. Gestern war 1. Mai. Heute klassischerweise der Brückentag, aber wir sind natürlich voll im Einsatz. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen wir 70%.
Ja, das ist doch schon mal was. Ich weiß doch, Yannick, dass du eine Garmin trägst. Die sagt dir das doch sogar in Zahlen. Aber gut,
momentan habe ich sie nicht um, weil sie auflädt.
Ja, dann kann die natürlich auch deine Body Battery nicht ausspucken. Aber Yannick, wir wollen uns natürlich nicht über deine Body Battery unterhalten, auch nicht über meine, die ich mir übrigens ganz ähnlich verorten würde, ja, so wie du. Aber so ein Körper, die Body Battery braucht vielleicht auch länger als nur ein paar Stunden, um irgendwie komplett aufzuladen und bei 100% zu sein. Und vielleicht ist sie auch gar nicht immer bei 100, hoffentlich aber. Wenn man natürlich sein Elektroauto an die Steckdose hängt, dann ist die hoffentlich irgendwann mal bei 100 die Batterie und hoffentlich auch nicht in zu viel Zeit, die bis dahin vergeht. Weil Yannick, wir haben uns heute überlegt, wir sprechen nochmal ein wenig über die Elektromobilität, aber vielleicht nicht ganz so strategisch, wie wir das vielleicht häufig tun. Wir sprechen ja häufig über Märkte, wir sprechen häufig darüber, wie sich die Elektromobilität entwickelt, wie die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen sind, aber
ja, so ein bisschen strategisch wird es am Ende auf jeden Fall. Wir wollen technisch drüber sprechen, wir wollen aber auch ein bisschen strategisch drauf sprechen. Also ganz so davon schon. Wollen wir nicht abkommen.
Nein, aber wir wollen ja, ich sag mal, es soll jetzt nicht um irgendwie die Verkaufszahlen und kommt die Elektromobilität irgendwie aus dem Quark, sondern wir wollen heute mal auf das Thema Batterie tatsächlich schauen.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Wir wollen auf das Thema Batterie schauen, weil es auch einen recht aktuellen Aufhänger gibt in einer natürlich fortlaufenden, immerwährenden Diskussion rund um das Thema Performance von Elektrofahrzeugen, Performance von Batterien natürlich auch. Und das berühmte RIP-Problem, nämlich Reichweite, Infrastruktur, Preis. Das heißt, wenn wir über Elektromobilität diskutieren, dann diskutieren wir natürlich immer über die Batterie. Wir diskutieren darüber, wie schnell lässt sich ein Fahrzeug eigentlich laden, wie weit ist die tatsächlich faktisch echte Reichweite, die man mit einem Elektroauto erzielt. Sicherlich in den vergangenen Jahren produktseitig eine der größten Hürden, sich ein Elektroauto anzuschaffen. Inzwischen steht man da bei anderen Werten, die natürlich langsam, aber sicher, vor allem in den etwas größeren Elektroautos, natürlich einem realistischen Fahrverhalten dann nochmal deutlich mehr entgegenkommen und auch verschiedene Nutzungen. Ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, wenn ein Auto 90% im Stadtverkehr genutzt wird, wozu brauche ich dann die 700 Kilometer Reichweite? Aber wir wissen auch, die Menschen möchten gerne das haben, was sie von ihrem Verbrennungsmotor gewohnt sind. Man möchte es gerne können, nicht unbedingt müssen, sondern man möchte das gerne können und dafür gibt man am Ende sein Geld aus. Und da kommen wir natürlich langsam, aber sicher in die Richtung.
Und ein kleine Randnotiz noch für alle fleißigen Leser und Leserinnen unserer automobil-produktion.de Seite. Da werden wir nämlich in diesem Monat im Mai ganz intensiv auf das Thema Batterie schauen, Batteriewertschöpfung, Batterieproduktion, speziellen natürlich auch die einzelnen Technologien. Und da werden wir uns ganz intensiv mit beschäftigen. Also wer sich da dann auch auf dem geschriebenen Weg sozusagen informieren möchte, der schaut doch gerne im Mai mal bei Automobilproduktion vorbei.
So ist es, Yannick. Aber ich habe gesagt, es gibt einen aktuellen Aufhänger. Und zwar wurde mal wieder eine oder muss man fast sagen mehrere Game-Changer-Batterien vorgestellt. Super-Batterien sagt man ja auch immer ganz gerne. Und solche Ankündigungen gab es in den vergangenen Jahren häufige, dass immer mal so ein bisschen diese 1000 Kilometer Reichweite und Nachladen in ganz kurzer Zeit und schon bald verfügbar. Jetzt wissen wir aber auch, noch ist ein Fahrzeug mit irgendwie 1000 Kilometer Reichweite und nur wenigen Minuten Nachladen noch nicht auf dem Markt. Aber das soll sich nun ändern, denn der chinesische Batterieriese CATL, CATL oder Lang Contemporary Amperex Technology Limited, Yannick, sag das mal dreimal ganz schnell hintereinander.
Nee, aber das ist die, für mich ist, gilt die bayerische Version Kattel. Kattel.
Ja, Kattel. wir bleiben hier im Podcast bei Kattel. Denn Kattel hat nämlich gerade neue Produkte vorgestellt, tatsächlich in Form von 3 neuen Batterien mit ganz unterschiedlichen Batterietechnologien, die auf, sagen wir mal, ganz unterschiedlichen Feldern jeweils oder in ganz unterschiedlichen Aspekten wirklich herausragend oder beeindruckend performen sollen. Das müssen wir natürlich auch immer erstmal abwarten, bis sie dann tatsächlich auch in Fahrzeugen verbaut sind und dort einen tatsächlich messbaren Impact haben, und ob der dann so stimmt wie auf dem Beipackzettel sozusagen, das sehen wir dann natürlich. Aber wie gesagt, 3 Batterietechnologien vorgestellt, die sich wirklich als Gamechanger im Bereich Elektromobilität erweisen könnten. Und die wollen wir hier mal in aller Kürze mal vorstellen, weil es wirklich eine interessante Diskussion ist. Zum Beispiel hat Kattel zum einen einen, ja, man muss es so bezeichnen, einen wahren Schnelllademeister vorgestellt, die Shenxing 2.0, so ist der Name der Batterie, die eine Lithium-Eisenphosphat, eine LFP-Batterie ist, und die es ermöglichen soll, Achtung, Yannick, in 5 Minuten eine Reichweite von 520 Kilometern nachzuladen. Basierend, das muss man immer dazu sagen, basierend auf dem CLTC-Zyklus, das ist also der chinesische Prüfzyklus. Die Werte, das muss man auch dazu sagen, sind immer etwas höher als unsere WLTP-Werte. Die WLTP-Werte sind sehr realitätsnah am tatsächlichen Fahrverhalten. Der CLTC-Zyklus ist eher ein sehr labortechnischer Wert, der deutlich höhere Werte ausspuckt. Aber diese 520 Kilometern sind ungefähr vergleichbar mit unseren 400 Kilometern WLTP, kann man so ungefähr sagen. Also dann doch so 20% Abweichung. Aber auch ein Nachladen von 400 Kilometern in 5 Minuten, das ist natürlich etwas, wo man langsam aber sicher in Regionen kommt, die sich dann von so einem Tankstellenaufenthalt nicht mehr stark unterscheiden von einem tatsächlichen Nachtanken mit Verbrennungsmotor. Ich glaube, wir haben es an anderer Stelle schon mal angesprochen. Die durchschnittliche Zeit, die man gerade auf einer langen Strecke an so einer Raststätte verbringt, sind eigentlich ungefähr 10, 11, 12 Minuten ungefähr, was für viele dann lange Zeit im Bereich der Elektromobilität immer so der Wert ist, den man angepeilt hat. Wenn ich es schaffe, einen 10-minütigen Aufenthalt an der Raststätte, wo ich dann vielleicht nochmal die sanitären Einrichtungen aufsuche, mir nochmal einen Kaffee hole, an der Schlange anstehe, dann zurück zum Auto gehe. Und wenn ich dann in solchen 10 Minuten wirklich, die berühmten 80% vielleicht nachgeladen habe, dann kommt man da langsam in einen sehr praktischen Bereich. Aber hier in dem Fall 5 Minuten soll man hier 400 bis 500 Kilometer nachgeladen haben. Das wäre natürlich ladegeschwindigkeitstechnisch ein absoluter Gamechanger. Ich habe es gerade gesagt, es ist ein Lithium-Eisenphosphat Batterie, eine sehr langlebige Batterie, die auch bei niedrigen Temperaturen und Minusgraden immer noch schnell geladen werden kann. Man spricht davon, dass der Akku auch bei minus 10 Grad noch in 15 Minuten von 5% auf 80% geladen werden kann. Also das natürlich schon.
Also eine richtige Zauberbatterie.
Eine richtige Zauberbatterie. Sind auch weniger anfällig für Überhitzung oder Brand. Diese LFP-Akkus können auch locker mehr als 2000 Ladezyklen durchlaufen, und sie verzichten natürlich in dem Fall auf Kobalt als Kathodenmaterial und sind deswegen eben auch auf der einen Seite ethisch vertretbarer, wobei man natürlich auch sagen muss, Lithium ist auch immer noch ein schwieriger Rohstoff, aber in dem Fall eben auch, wir kennen die ganzen Geschichten aus den Kobaltminen, eben auch ethisch vertretbarer, und durch den Verzicht auf seltene Erden eben soll sie auch günstiger sein. Aber hat eben auch noch ein bisschen eine geringere Energiedichte im Vergleich noch zu anderen Typen, die ich auch gleich noch, auf die ich gleich noch eingehe und die Kattel auch vorgestellt hat. Also insofern so ein bisschen so eine klassische Batterie, wie heute auch Lithium-Ionen-Akkus für eine mittlere Reichweite, wobei Kattel auch von 800 bis 1000 Kilometern Gesamtreichweite spricht. Ja? Und selbst wenn wir da jetzt von diesem chinesischen Zyklus noch ein bisschen, nochmal 10%, 20% irgendwie abziehen, ist man dann von bei 700, 800 Kilometern Reichweite, Gesamtreichweite, dann trotzdem noch was in Kombination mit der Ladegeschwindigkeit sicherlich ja ein sehr interessanter Akku auf dem Markt sein dürfte. Mhm. Aber ich finde fast schon noch interessanter sind dann noch zwei andere Batterien, die vorgestellt wurden. Ich habe es ja gesagt, jede Batterie, die gezeigt wurde, performt so ein bisschen in einem anderen Aspekt besonders stark. Und zwar hat KTL noch die FreeVoy Dual Power Battery vorgestellt. Es ist ein Hybrid-Akku mit 1500 Kilometer Reichweite. Und zwar werden da zwei Batterietypen am Ende kombiniert, nämlich die LFP-Zellen, die ich gerade eben schon angesprochen habe, Lithium-Eisenphosphat-Zellen, werden kombiniert mit NMC, Nickel-Mangan-Kobalt-Zellen für die Langstrecke wirklich. Also ich habe es gerade gesagt, 1500 Kilometer Reichweite nach chinesischem Standard, immer noch nach WLTP nochmal deutlich über 1000 Kilometer. Das wäre natürlich schon mal ein absolutes Brett. Also genau diese Kombination dieser Batterietypen liefert da natürlich diese Reichweite, auch mehr Flexibilität, Effizienz. Das muss man ganz klar sagen. Und ermöglicht halt vor allem dieser NMC-Anteil, ja, dieser Nickel-Mangan-Kobalt-Anteil, extrem hohe Energiedichten, extrem hohe Leistungsdichten. Aber jetzt kommen wir wieder zu einem kleinen Aber. Extrem komplex, vermutlich auch sehr, sehr teuer. Das muss man auch dazu sagen. Gerade weil man natürlich in dem Fall ja auch nicht auf seltene Erden und seltene Rohstoffe verzichtet, dürfte das eine Batterie sein, die wirklich teuer und komplex in der Produktion, in der Anschaffung sind. Aber 1500 Kilometer Reichweite ist natürlich auch wiederum ein absolutes Brett, ne?
Naja, es ist ja, also wenn diese Batterien auf den Markt kommen sollten oder wenn sie auf den Markt kommen, dann würden sie natürlich auf jeden Fall dieses Reichweiten-Infrastruktur-Preisproblem, natürlich zwei Faktoren würden damit vielleicht sogar schon vielleicht schon aus der Rechnung rausfliegen, nämlich Reichweite und Infrastruktur, weil mit so einer Reichweite oder auch mit den Möglichkeiten des Nachladens, der Schnelligkeit und so, hätte man natürlich vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, aber vielleicht eben diesen Preispunkt an der anderen Stelle vielleicht eben nicht, weil natürlich, wenn du sagst, dass diese Batterien dementsprechend teuer sein werden in der Entwicklung, in der Fortentwicklung, in der Produktion wahrscheinlich auch, was die Ressourcen anbelangt, und das dann natürlich wieder auf den Preis des Elektrofahrzeugs am Ende des Tages einschlägt, dann ist natürlich da auch keinem geholfen, weil der Preispunkt ist nun mal eins, weswegen auch die Elektrofahrzeuge aktuell eben auch noch so teuer sind, eben der Preispunkt der Batterie. Und wenn dieser Faktor damit nicht gelöst werden kann, du hast zwar, glaube ich, auch gesagt, dass es da auch Kosteneinsparungen aufgrund der Effizienzvorteile gibt, aber wenn die nicht sozusagen im Verhältnis stehen zu dem, was ansonsten für die Batterie aufgewendet werden muss, dann ist das natürlich vielleicht nur bedingt der Durchbruch, den vielleicht viele jetzt darin sehen.
Absolut. Jetzt muss man dabei auch sagen, das ist jetzt keine, diese Dual Power Battery, diese Hybridbatterie, das ist jetzt keine Lösung, die Kattel jetzt für kleine Elektrostadtautos vorsieht. Ja. Ne? Da geht es wirklich auch um Flottenbetreiber, da geht es wirklich um die absolut hohe Reichweite. Ich kann mir das im Fernverkehr gut vorstellen, wo natürlich dann entsprechende Größe von Batterien und Gewicht von Batterien auch nicht so stark ins Gewicht fällt. Also das wird schon seinen Einsatzbereich haben. Und das muss man natürlich, was die Kosten angeht, auch dazu sagen, da gibt es jetzt noch keine offiziellen Infos zu. Das ist natürlich die Vermutung, die man anstellen kann, gerade weil die Batterie eben auch nicht auf seltene Erden verzichtet, wird das jetzt nicht der Durchbruch, was die Kosten angeht, sein. Aber Kattel hat ja auch noch eine dritte Batterie im Angebot und vorgestellt. Und das ist jetzt so spannend.
Jetzt kommt die eierlegende Wollmilchsau.
Nein. Leider nein, aber das ist ja vielleicht genau das Fazit, was wir da gleich dann nochmal drunter ziehen können, aber nochmal kurz zur dritten Batterie, die heißt Nextra, eine Natrium-Ionen-Batterie, also nicht Lithium als Anodenmaterial, sondern Natrium, und die kann auch ausreichend sein für eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Die die Leistungsdichte ist etwas geringer als bei den anderen Modellen. In dem Fall aber kann sie erstens, soll sie bis zu 10.000 Ladezyklen überstehen, also eine sehr, sehr reproduzierbare Technologie, sehr, sehr reproduzierbare chemische Abläufe und sehr langlebig sein. Und auf der anderen Seite soll sie auch bei minus 40 Grad noch zuverlässig funktionieren. Das können auch viele dieser anderen Batterietypen nicht bei diesen Temperaturen überstehen. Und natürlich ist eben vor allem der Punkt, soll es eine sehr kostengünstige Lösung sein, weil gerade Natrium ist natürlich ein Stoff, der ist verfügbar. Dafür müssen nicht irgendwo seltene Rohstoffe oder schwer verfügbare Rohstoffe, begrenzt verfügbare Rohstoffe abgebaut werden. Das heißt, das ist soll so ein bisschen der Gamechanger, vor allem in der Preisentwicklung sein. Und jetzt, wenn wir uns mal anschauen, wir reden von 500 Kilometern Reichweite. Selbst wenn wir da jetzt noch von dieser chinesischen Reichweite noch ein bisschen was abziehen müssen und wir am Ende bei 400 landen, das kann dann zum Beispiel genau die Batterie sein, die vielleicht in solchen Stadtautos natürlich zur Anwendung kommt, um, genau wie du gesagt hast, natürlich auch diesen Preispunkt noch weiter nach unten zu treiben und vielleicht eben in dem Fall bei Kleinfahrzeugen jetzt nicht die große Reichweite als Überzeugungsmittel zu nutzen, sondern natürlich am Ende den Preis. Das heißt, wenn wir mal zusammenfassen, was hat Cuttle vorgestellt? Ja, Cuttle hat eine extrem schnell aufladende Batterie vorgestellt mit immer noch guten Reichweiten. Ja, das ist vielleicht noch so das, was am ehesten, sagen wir mal, der eierlegenden Wollmilchsau entgegenkommt. Cuttle hat eine Batterie mit extrem hoher Reichweite vorgestellt, wo auch vielleicht der eine oder andere Diesel noch nicht mithalten kann. Und Cuttle hat eine sehr günstige Batterie vorgestellt. Und ich glaube, dass, wenn du gerade sagst, die eierlegende Wollmilchsau, wahrscheinlich ist auch die Erkenntnis da momentan, der technologische Stand der Dinge ist eben momentan noch nicht, dass eine Batterie alle Boxen checkt. Mhm. Ja, dass du wirklich sagen kannst, wir haben hier die Batterie, die sich extrem schnell laden lässt, die sehr hohe Reichweiten hat und die dazu noch günstig ist. Ja, irgendein Trade-off, den muss man immer machen. Irgendwo muss man Abstriche machen, wahrscheinlich in der Regel beim Preis, wenn die Batterie sehr performant sein soll. Klar, auch, und das ist immer ein Aspekt, auch bei der Ethik, wenn es um den Abbau bestimmter Materialien geht. Aber man kommt jetzt offensichtlich an einen Punkt und die vorgestellten Batterien von Cuttle sollen laut Cuttle keine große Zukunftsmusik sein, sondern die sollen schon in absehbarer Zeit in Serienfahrzeuge zum Einsatz kommen. Es gibt übrigens auch schon zum Beispiel Natrium-Ionen-Batterien, die schon im Einsatz sind. Es gibt auch schon chinesische Hersteller, die zum Beispiel darauf setzen. Und insofern ist wahrscheinlich die Erkenntnis, wir sind momentan technologisch an einem Punkt, wo man für einen jeweiligen Anwendungsfall schon wirklich, wirklich gute Batterien inzwischen auf dem Markt hat, die eben Fahrzeuge in einem bestimmten Anwendungsfall auch wirklich an den Punkt bringen, an dem man sie bringen will. Entweder sie sind bezahlbar mit immer noch vernünftiger Reichweite oder sie sind eben besonders performant oder haben eine gute Reichweite zu sehr guter Nachladefähigkeit, was ein Faktor ist für, ja, sagen wir mal, die normale Langstreckennutzung, wo man natürlich dann nicht irgendwie die halbe Stunde irgendwie am Charger stehen möchte. Also wirklich für private Fahrzeuge, die durchaus auch mal auf einer Langstrecke genutzt werden. Und man hat jetzt Batterien mit sehr hohen Reichweiten, die dann wirklich für die Langstrecke konzipiert sind, die vielleicht wirklich beruflich auf Langstrecke fahren, Güterverkehr, Fernverkehr, wir haben es gerade genannt. Das ist vielleicht so ein bisschen der Stand der Dinge und die Erkenntnis momentan, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig jetzt auch, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die momentane Marktsituation schauen, wie es mit der Elektromobilität, wir haben ja hier im Podcast an verschiedenen Stellen da auch schon drüber gesprochen, dass man jetzt im Bereich der Batterie, in dem Bereich der Batterieinnovation auch wirklich Geschwindigkeit aufnimmt und da auch die nächsten Schritte auch schnell geht, damit man diesen Hochlauf der Elektromobilität jetzt auch weiter befeuern kann. Die Zahlen des Jahresstarts auch für Europa und für Deutschland sehen ja ganz positiv aus. Aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, da gibt es ja so ein paar andere Vorzieheffekte, die da mit reingespielt haben. Also ob man jetzt wieder von einem sozusagen Comeback der Elektromobilität sprechen kann, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Fall. Aber was es natürlich als Überzeugungsarbeit braucht, unbedingt, ist eben so eine leistungsfähige Batterieinfrastruktur im Fahrzeug, ja, die auch für den Kunden nachher zeigt, hier, du musst dir keine Sorgen irgendwie dieses RIP oder RIP-Problem machen, sondern da ist sozusagen das Herzstück deines Fahrzeugs, das bringt dich von A nach B, ohne dass du dir groß Gedanken machen kannst. Und dann kann natürlich diese Entwicklung, diese Kurve schnell nach oben schießen, wenn man sieht, dass man da keine Probleme hat und eben auch das Preisproblem eben nicht mehr ein solches ist. Also das, wenn es da die Innovationen schnell kommen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es mit dem Hochlauf der Elektromobilität weltweit auch vorangeht. Aber, und dazu kommen wir jetzt vielleicht so ein bisschen auch mal zum zweiten Teil oder zur anderen Seite der Batterie. Wir haben jetzt über einen Hersteller aus China gesprochen, der jetzt vielleicht auch an der Spitze
dieser Entwicklung steht, was Innovation im Bereich der Batterien anbelangt. Mhm. Wir wissen ja alle zusammen, auch hier in Europa, in Deutschland, versuchen die Hersteller, Autohersteller, andere Unternehmen natürlich beim Thema Batterieproduktion, Batteriezellproduktion auch aufzuholen. Aber so richtig aus dem Quark kommt das Thema in Europa nicht. Pascal, du kannst dich erinnern, vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir die Meldung bekommen, dass der schwedische Batteriehersteller Northvolt jetzt in der Heimat Insolvenz anmelden muss. Und unter anderem Mercedes, VW sind beteiligt an diesem Batteriehersteller. Es galt lange Zeit als das finanzstärkste Batterie-Startup in Europa. 15 Milliarden Euro eingesammeltes Kapital. Also da steckte richtig viel Hoffnung drin. Wir hatten die Investitionen der Bundesregierung an den Standort in Schleswig-Holstein, der übrigens momentan, so wie es aussieht, noch nicht von diesem Insolvenzverfahren betroffen wird. Also da ist die Ampel noch auf Gelb und noch nicht auf Rot, was das zumindest anbelangt. Aber man hat jetzt festgestellt, dass die Batterieproduktion, die Herstellung von Batteriezellen da eben auch oder Batteriemodulen eben auch extrem aufwendig ist und das Geld auch sehr geldintensiv ist. Und die angesprochene Kaufzurückhaltung bei E-Autos hat die Situation da auch noch verschlimmert oder auch noch dazu beigetragen, dass eben Northvolt da jetzt in die Insolvenz gerutscht ist. Und das hat natürlich auch gleichzeitig wieder Konsequenzen auf die ganzen Kunden, die Northvolt schon hatte. Also ich hatte gesagt, dass zum Beispiel unter anderem VW ja beteiligt ist und es war unter anderem Porsche, Audi, Scania waren Großkunden, BMW unter anderem auch, die haben aber einen Auftrag da schon zurückgezogen. Die jetzt gucken müssen, wie sie jetzt weitermachen, wie sie planen können, eventuell da auch auf andere Anbieter umschichten müssen. Und das wiederum führt wieder zu Verzögerungen bei neuen Modellanläufen. Da ist jetzt durch diese Insolvenzanmeldung wieder einiges in Bewegung geraten und einiges ins Rutschen geraten, was die Batteriewertschöpfung in Europa, in Deutschland anbelangt. Auf der anderen Seite, und da kommen wir jetzt auch mal wieder zu den eingangs erwähnten CATL und den anderen Playern aus dem asiatischen Raum, die wiederum sind aktuell sehr stark dabei, auch in Europa und Deutschland auch zu investieren. Also ja. Wir haben ja auch alle mitbekommen, dass es da aufgrund des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China, zwischen der EU und China und momentan dazu kommt, dass auch chinesische Player jetzt verstärkt auch Produktion in Europa aufbauen wollen, um eben dieser Zollthematik da aus dem Weg zu gehen. Wir haben an dieser Stelle auch schon drüber gesprochen. Und deswegen gerieren sich jetzt die asiatischen, vor allem auch Batteriehersteller, und wollen unter anderem in Deutschland da auch eine Infrastruktur aufbauen. Also Pascal, also wie siehst du das so ein bisschen, die Situation, die sich da jetzt gerade entwickelt? Auf der einen Seite eben die Northvolt-Pleite oder der Weg, der da sich auftut, und auf der anderen Seite jetzt ganz starke Player auch aus Asien, die sich jetzt hier sich jetzt tummeln. Wir können gleich nochmal ein bisschen draufschauen, wo das alles passiert, aber erstmal so dein Gefühl bei der Entwicklung gerade.
Ja, erstmal finde ich es interessant, woran mich das erinnert, ist so ein bisschen an die Situation rund um Halbleiter auch. Ja, das heißt, wir stellen momentan fest, dass in vielen Zukunftstechnologien des modernen Fahrzeugs, ja, also die Themen, worin vielleicht europäische, westliche Hersteller noch nicht seit jeher gut sind, ja, wir sind seit jeher gut darin, natürlich eine extrem hochwertige Hardware zu entwickeln, was alle Aggregate und Systeme im verbrennungsmotorischen Fahrzeug angeht. Wir sind in der Lage, natürlich eine extrem hochwertige Produktion, wir sind in der Lage, das skalieren zu und, ja. Mhm. Aber wenn wir jetzt an das moderne Fahrzeug denken, dann denken wir erstens an ein batterieelektrisches Fahrzeug und wir denken an ein softwaredefiniertes Fahrzeug. Und da ist es natürlich eben so, dass wir schon sehen, und das gilt sowohl für den Kernbereich der Batterie, nämlich Batteriezellentwicklung, genauso wie für Chips und Halbleiter. Ja, auch da gibt's ja wirklich, ich glaube, es ist nicht mal überspitzt formuliert zu sagen, dass es, glaube ich, eine Handvoll Foundries auf der Welt gibt, die im Prinzip eigentlich den Weltmarkt mit Halbleitern versorgen. Ja? Mhm. Und im Bereich Batterie ist es sogar fast ähnlich. Ja, da reden wir auch nicht davon von einem unglaublich großen, diversifizierten Marktumfeld global, sondern wir reden im Prinzip davon, dass eine Reihe asiatischer Hersteller, kommen sie aus China, aus Korea, aus Japan vielleicht zum Teil noch, dass wir wirklich einfach von den großen Firmen sprechen, die eben auch die Welt mit sozusagen Batteriezellen versorgen. Ja, und der Versuch, dass auch in Europa, in Deutschland ähnliche und ernstzunehmende Wettbewerber auf den Markt zu bringen, weder im Bereich Halbleiter noch im Bereich Batterie bislang funktioniert hat. Und das ist natürlich erstmal eine interessante Feststellung, wenn es darum geht, wer auch beim modernen Fahrzeug der Zukunft und seinen entsprechend wichtigsten Komponenten da den Ton angibt.
Ja. Ja, die wichtigsten Player, die kommen aus China, die kommen aus Südkorea. CATL kann man da ja fast schon, also wir haben es ja in unseren Zuliefer-Rankings Top 100 auch im letzten Jahr gesehen, wie stark die da auch gewachsen sind. Gehört unter die Top 10 der weltweiten Zulieferer und hat da ja gewissermaßen ja schon fast eine kleine Monopolstellung aufgebaut in den letzten Jahren. Und wenn wir das Beispiel zum Beispiel nehmen jetzt von CATL in Thüringen, dort ist nämlich in Arnstadt auch ein Standort aufgebaut, bis zu 1,8 Milliarden Euro Investition, 1700 Beschäftigte. Aber der Großteil des Know-hows, der kommt natürlich nicht aus Thüringen, sondern der kommt aus China. Also die Strategie sieht da so ein bisschen aus, chinesische Fachkräfte bauen das Ganze auf und Deutsche übernehmen dann sozusagen die laufende Produktion. Also für CATL in dem Fall kurzfristig sehr effizient. Langfristig ist natürlich die Frage, kann man dann auch davon profitieren und auch die Wertschöpfung nach Deutschland oder nach Europa holen, ne? Und das ist nämlich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben dazu auch eine Empfehlung, wir packen es auch natürlich in die Shownotes, haben dazu auch einen kleinen Bericht eines freien Autoren von uns gehabt, der sich damit beschäftigt hat, wie die chinesischen und asiatischen Player jetzt momentan in Europa unterwegs sind. Und er hat auch einen Experten da zitiert, der sagt, Professor Dirk Sauer von der RWTH Aachen, der sagt, der technologische Rückstand, der beträgt so ungefähr 20 Jahre zwischen dem Know-how, was die Asiaten im Bereich Batteriezellen haben und denen, die wir hierzulande haben. Also das ist schon extrem. Ja. Und da hilft es natürlich nicht, sozusagen nur darauf zu hoffen, dass jetzt die Chinesen und die Asiaten jetzt hier was aufbauen und dann so ein bisschen den Technologietransfer hierhin setzen, aber vielleicht langfristig daraus gar nichts erwächst. Also das ist so ein bisschen die Frage, wie man sich jetzt da auch strategisch als unter anderem Autohersteller aufbaut. Volkswagen zum Beispiel, die fahren momentan so ein bisschen eine mehrgleisige Strategie. Also sie haben unter anderem eine Beteiligung an dem Batteriehersteller Gotion in Göttingen. Sie bauen eine eigene Zellproduktion in Salzgitter auf, die jetzt dieses Ende dieses Jahres auch den Betrieb aufnehmen muss. Und das kann man natürlich auf der einen Seite als klug bezeichnen, denn anders geht's wahrscheinlich momentan nicht. Aber es ist auch ein Indiz dafür, dass eben die alleinige Souveränität derzeit nicht realistisch ist, was das Thema Batterie-Know-how anbelangt. Und das ist natürlich so ein bisschen auf der einen Seite schlau, weil man natürlich die Schnelligkeit oder die Geschwindigkeit aufnimmt. Andererseits kommt man da natürlich auch nicht in eine Unabhängigkeit, die ja bei dem Thema, wenn man sich die Wertschöpfungsketten und die Lieferketten anschaut, extrem wichtig ist.
Aber ich glaube, wir haben es im Bezug auch auf Software und so weiter auch schon häufiger diskutiert. Wir sind an einem Punkt in der deutschen, in der europäischen, in der westlichen Automobilindustrie, wo man überhaupt erstmal die Geschwindigkeit chinesischer Player überhaupt erstmal erreichen muss. Weil sie sind in Entwicklungszyklen, sind sie deutlich schneller als wir. Punkt. Das kann man nicht anders feststellen, das ist so. Das heißt, wir reden doch hier auch, und jetzt, klar, da bin ich jetzt bei chinesischen OEMs, aber jetzt schauen wir mal auf chinesische Batteriehersteller, wie du es gesagt hast. Wenn tatsächlich der Rückstand 20 Jahre beträgt und wir davon ausgehen, dass wir aber womöglich in den Entwicklungsgeschwindigkeiten dieselbe Entwicklungsgeschwindigkeit gar nicht haben, ja, wie willst du das denn jemals aufholen? Wenn wir ganz realistisch und ehrlich sind, wie willst du das aufholen? Und es ist ja die gleiche Diskussion zum Beispiel, die wir hier, Janik, ganz oft geführt haben in Bezug auf Fahrzeugsoftware, auf Betriebssysteme und Co. und so weiter. Wo man sich dann schon an manchen Stellen eben fragen muss, wo ist eigentlich, also was ist der, ich habe vorhin gesagt Trade-off, was ist eigentlich der Trade-off zwischen, naja, wir müssen jetzt einfach auch schnell technologisch hochentwickelte Modelle auf den Markt bringen in deutlich schnelleren Zyklen, als das bislang der Fall gewesen ist, um überhaupt die chinesische OEM-Konkurrenz irgendwo auf einem gewissen Abstand zu halten, der halt immer kürzer wird. Aber wie wollen wir denn gleichzeitig noch den Abstand zu bestimmten Technologieplayern, die in einem Bereich deutlich weiter vorne sind, als wir das als Standort sind, wie wollen wir das überhaupt aufholen? Ja, und dort, und das ist ja das, was du gerade auch ein bisschen angedeutet hast, dort vielleicht die Investitionen und die Anstrengungen darin zu legen, eventuell von diesen 20 Jahren Entwicklungsrückstand irgendwo ein klein wenig Boden gut zu machen. Aber die Frage ist doch, wie viel Zeit und Aufwand und Investition verliert man an der Stelle, die man eventuell auch in also ich könnte jetzt ganz überspitzt formulieren, könnte ich jetzt sagen, ja, der Drops ist gelutscht. Mhm. Ja, Batterietechnologie kommt nicht aus Europa. Mhm. Punkt.
Ja, zu diesem Zwischenfazit könnte man auf jeden Fall kommen. In dem Artikel hat auch Christian Hochfeld von der Denkfabrik Agora Verkehrswende auch das ganz prägnant auf einen Satz runtergebrochen. Er hat gesagt, um unabhängig zu werden, müssen wir kooperieren. Also ist ja erstmal vielleicht so ein bisschen, klingt es ja erstmal so ein bisschen widersprüchlich, weil man will sich sozusagen nicht, man will sich aus der Abhängigkeit herausbewegen, aber dafür muss man eben in diese Partnerschaft eintreten, um eben auch das Know-how da zu bekommen. Und das ist ja ein ganz ähnlicher Prozess, der sich auch in China vor, kann man sagen, fast schon Jahrzehnten ab sozusagen, welcher Prozess sich da auch entwickelt hat.
Wir können ja eine Joint-Venture-Pflicht können wir ja einführen.
Genau, das ist, also man kann den Spieß sozusagen umdrehen, der vor Jahrzehnten in China passiert ist, dass man von den deutschen OEMs gelernt hat, wie man ein Auto entwickelt, produziert oder auf einem anderen Qualitätslevel produziert und oder entwickelt und produziert. So könnte man es umgekehrt natürlich auch im Bereich der Batterieproduktion machen. Was eben wichtig ist, und das ist im Falle der EU ja auch oder Europa ja wichtig, dass man da auch zu einer binnenmarktübergreifenden Industriepolitik am Ende des Tages kommt. Auch hier gilt natürlich auch wieder die Erkenntnis, dass man es jetzt als europäischer Nationalstaat allein auch nicht schafft. Wir sehen zwar gerade, dass in Ungarn, dass Ungarn sich extrem öffnet, was das anbelangt. Also viele der Unternehmen auch aus China siedeln sich momentan dort an. Viktor Orban, der Präsident der von Ungarn, der will eben das Land zu einem Hub der Elektromobilität machen. Ist aber trotzdem die Frage, ob man sich als EU da nicht eben ein Zusammenschluss am Ende des Tages vorstellen kann, um eben da auch Geschwindigkeit aufzunehmen. Also ist es eine ganz schwierige, heikle Frage in der jetzigen Situation, wo wir auch so viele wirtschaftliche Unsicherheiten haben. Wie man sich jetzt da auch als OEM oder als Unternehmen auch aufstellt. Aber ich würde dir auch absolut beipflichten, dass man da jetzt wirklich das wieder ganz allein in die Hand nimmt und das Thema ganz allein auf die Straße bringt. Ich glaube, das Projekt ist definitiv gescheitert.
Ja, Janik, ich glaube, wenn wir das mal zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen haben, dann stellen wir fest, es gibt einige ernstzunehmende und spannende technologische Entwicklungen, die sicherlich dazu beitragen, der Elektromobilität in den nächsten Jahren, aber gar nicht zu weiter Zukunft, wirklich Flügel zu machen. Wir müssen aber auch feststellen, diese Entwicklung findet eher nicht auf deutschem oder europäischem Boden statt. Vielleicht etwas, womit sich ja hiesige OEMs abfinden müssen. Vielleicht findet man natürlich aber schon auch Wege, diesen Wertschöpfungsanteil, weil klar ist, auf die Batterie entfällt der Großteil der Wertschöpfung in einem Elektrofahrzeug, sich natürlich da schon auch nicht in die zu große Abhängigkeit anderer globaler Player zu ergeben. Aber das ist so ein bisschen die Gemengelage. Ich finde es ein extrem spannendes Feld. Und wenn man sich zu diesem spannenden Feld auch noch ein wenig weiter austauschen möchte und informieren möchte, Janik, dann sei an dieser Stelle auch nochmal zwei Veranstaltungen von uns, von unserem Unternehmen nochmal ans Herz gelegt, nämlich auf der einen Seite die Charge Tech, da geht es wirklich um Ladeinfrastruktur und Ladetechnik am 27. und 28. Mai und auf der anderen Seite genau die Themen, über die wir heute gesprochen haben, um die Conference The Automotive Battery am 9. und 10. Juli. Beides in München, beides im Hochhaus der Süddeutschen Zeitung, wo ja auch unser Unternehmen im Prinzip seinen Hauptsitz hat. Also an der Stelle, wir verlinken nochmal in den Shownotes, aber alle herzlich eingeladen, die vielleicht wirklich an dem Thema arbeiten und sich zu dem Thema, den Themen Laden und Batterie noch stärker austauschen wollen.
Und natürlich den Themenmonat bei Automobilproduktion nicht verpassen. Absolut. Der Werbeblock sei auch nochmal gesagt.
Der Werbeblock sei auch nochmal zum Abschluss nochmal erlaubt. Dann sagen wir an dieser Stelle ganz herzlichen Dank fürs Zuhören in dieser Woche und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.